Der Titel dieses Vortrages, dem Büchel nach da, steht: Wie weiß ich, dass ich innere Heilung brauche? Gestern habe ich erwähnt, dass innere Heilung eine Heilung des Gefühlslebens ist, das irgendwie gestört wurde in unserer Kindheit hauptsächlich. Natürlich werden Leute auch während des Erwachsenenlebens gekränkt und stört, aber es beruht immer auf irgendeiner Wunde, die schon da war. Interessanterweise ist vielleicht nicht das richtige Wort, habe ich herausgefunden, dass Leute, die ein Problem jetzt haben, das Problem sich sozusagen aufgebaut hat auf einer Verletzung, die ganz ähnlicher Natur war. Also zum Beispiel als Kind sich zurückgesetzt zu fühlen, endet ab in einem Minderwertigkeitskomplex später im Leben, später im Leben. Und dazwischen sind immer Stufen, wo das immer wieder stattfindet. Und ich habe eine ganz einfache Erklärung. Ich denke mir, der Teufel verwendet unsere Wunden und macht die halt tiefer und tiefer. Und es ist oft so, dass das Böse sich an die Verletzungen, die wir haben, emotionelle Verletzungen, anhängt, würde ich sagen. Das sind nicht der Grund, dass der Böse dort hängt, sondern das sind andere Sünden da noch da. Aber wo es dann hängen bleibt, sind an diesen Wunden, die wir haben, innere Wunden. Und die Leute sagen, wie soll ich erklären, dass sie wissen, ob sie innere Heilung brauchen. Das sind so Titel für diese Vorträge. Aber eigentlich wissen die Leute es ja sowieso, weil deswegen kommen sie ja her. Sie haben ein Problem, was man nicht genau sozusagen erklären kann. Sie fühlen sich so, sie fühlen sich negativ, sie haben negative Erfahrungen mit anderen Menschen oder sind diese Erfahrungen immer negativ ausgewertet. Es gibt ja auch gesunde Leute, also emotionell halbwegs gesunde Menschen, ganz gesund ist niemand, aber halbwegs gesund, die Dinge positiv auslegen. Ja? Aber wenn man sehr verletzt ist, und die Neigung dazu hat, alles nur negativ auf sich selbst bezogen zu sehen, dann braucht man eben innere Heilung. Vielleicht gar nicht so kompliziert. Ich will erst mal erklären. Es haben mich schon einige Leute gefragt, ob sie mit mir ein Gespräch haben können. Ja, sie können, aber es gibt andere Leute, die genauso hilfreich sind und auch mit ihnen beten. Ersten Mal werde ich einen Gast, dem Vater Alessandro Penesi, vorführen. Jeder, der Italienisch und Englisch spricht, kann zum Vater Penesi gehen. Der wird auch nicht nur ihre Beichte hören können, auch für sie beten können und sie beraten können, ja? Wenn sie Englisch oder Italienisch sprechen. Er versteht zwar Deutsch, aber kann dort keine Beratung geben, soweit ich sein Deutsch kenne. Dann ist der Vater Korn da, Vater Maximilian Korn. Sie können Beichte haben und Beratung, alles in Deutsch. Dann ist die Angelika, natürlich spricht sie Deutsch, ist eine Deutsche, aber sie spricht auch Englisch. Wenn es irgendwelche Ausländer da sind, die Englisch reden, gibt es ja viele, auch die Kroaten können viele Englisch, die können auch zu ihr gehen. Und zu mir können sie kommen, ich spreche schon auch Italienisch, aber nicht so gut. Nee, ich kann schon mit den Italienern reden, aber ich habe extra den Pater Penesi gebeten zu kommen. Und er hat gerade nur 2,5 Tage Zeit. Sonntagabend ist er schon wieder engagiert in Rom, dass er kommt und mir hilft, weil ein paar italienisch sprechende Leute hier sind, die vielleicht davon nützen haben können. Und also zu mir können sie kommen in Englisch und natürlich in Deutsch, ne? In alles, Französisch meinetwegen, aber da ist niemand Französisch sprechender da. sodass einmal die Einteilung, sie müssen nicht alle zu mir kommen. Wenn es eine ganz schwierige Situation ist, wo ich vielleicht etwas mehr Erfahrung habe, weil ich heute einfach älter bin, ich mache das seit 38 Jahren und die meisten von den Padres machen es vielleicht die halbe Zeit, dann fragen die mich sowieso. Es ist nur auch menschliche Erfahrung, es hat mit Heiligkeit und Gebet gar nicht so viel zu tun. Es ist auch eine menschliche Erfahrung, dass man sich erinnert, man hatte ähnliche Leute vorher und was war da der Grund und wie hat das dann geholfen. Die hauptsächliche Hilfe, die wir haben, ist das Gebet zum Heiligen Geist. Sie beten einfach, Sie müssen keine Formulare haben dafür, wie man betet zum Heiligen Geist. Die Kirche hat Gebete für den Heiligen Geist, aber eigentlich brauchen Sie nur, wenn Sie Kommunion nehmen. Bei jedem Sakrament empfängt man den Heiligen Geist, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. So sage ich den Leuten, nehmt es bei der Heiligen Kommunion, dann bleibt es zumindest 10 Minuten in der Ruhe sitzen. Mal da ruhig sitzen und fragst den Heiligen Geist, er soll euch zeigen, wo euer Problem angefangen hat. Und der Vater Rufus war da sehr streng, der wollte immer genau wissen, seit wann fühlen sie sich so? Seit wann haben sie ein Problem? Und die Leute sagen immer, die meisten Leute, die zu mir kommen, sagen immer schon. Das ist natürlich ein Blödsinn. Alles hat einen Anfang. Nichts kommt von selber. Das weiß doch jeder. Also, wenn man sich nicht erinnern kann, was auch normal ist, weil die großen Verletzungen überleben viele Leute nur, indem sie die Erinnerung unterdrücken. Man braucht keine Angst haben. Der Heilige Geist bringt einem nur zur Erinnerung, was nötig ist für die Heilung. Ein Psychotherapeut wird Sie ausquetschen und Sie müssen, weiß ich was, alle für Fragen beantworten. Und dann wissen Sie zwar, wann es angefangen hat und vielleicht auch den Grund, aber die eigentliche Heilung ist nicht gegeben, sondern eine intellektuelle, verstandesmäßige Verarbeitung, was eine gewisse Hilfe gibt. Aber so eine Hilfe, dass man sie nicht selber umbringt oder andere Leute umbringt in der Verzweiflung, so kann ein Psychotherapeut etwas helfen. Aber eigentlich heilen kann nur der Herr Jesus, der keine Zeit hat, der schon da war, wie unsere Verletzung stattfand und der noch heute genau dasselbe ist. Und der kann uns heilen von Problemen, die ein Mensch nicht heilen kann, werden wir nicht die Vergangenheit heilen können. Ja, man kann viele Hilfen dem geben, vergeben, vergessen, bereuen, alles Mögliche kann man machen. Aber die eigentliche Heilung kann nur der Herr machen. Und deswegen wollte ich euch bitten, wenn ihr aufschreibt, und ihr sollt alle aufschreiben, wie ich das gestern gesagt habe, der Name, das Alter, das Geschlecht, die Symptome, äußerlich innerliche Symptome und dann ein bisschen was über die Vergangenheit der Familie und ob da irgendwelche okkulten Dinge stattgefunden haben. Natürlich wissen viele Leute nicht, dass sagen wir Sachen wie die Homöopathie oder das Pendulum nicht benutzt werden sollen von christlich denkenden Menschen. Was die Homöopathie betrifft, da werden sich alle wieder aufregen. Ich bin Apothekerin und in Österreich studiert man Homöopathie, wenn man Pharmakologie studiert. Aber Homöopathie ist nicht akzeptabel als ein Medikament, sondern als ein Placebo. Das heißt, bei uns wird es erlaubt, es wird erzeugt und verkauft, aber es wird als Placebo betrachtet. Das heißt, wissenschaftlich ist es nicht erklärbar, aber die Leute bilden sich ein, es hilft, und weil es in einer Art ritualen Form genommen wird, das heißt, es ist eine sehr geordnet, wann man dieses kleine Globuli nimmt und wann nicht und weiß ich was, das beruhigt die Leute erst einmal. Und zweitens glauben sie, es ist nicht so eine starke Medizin, es wird ihnen helfen. Und drittens, weil sie daran glauben, werden sie geheilt. weil es eh der Körper eigene Heilungskräfte hat. Ja. Und viele der Krankheiten, die es heilt, also Lungenentzündung wird Homöopathie nicht heilen. Ich kann Ihnen viele Geschichten darüber erzählen, aber das werde ich später mal machen bei einer anderen Vorlesung. Ich wollte nur das erwähnen, weil die Reaktionen sehr stark sind. Jedes Mal, wenn ich das erwähne, dass das eigentlich sinnlos ist, diese Behandlung, regen sich die Leute gleich auf. Ganz abgesehen davon, dass da vielleicht auch ein bösegeistiger Einfluss ist. Das gibt es auch. Dann haben wir, was ich erwähnt habe, das Pendeln, das bei uns eigentlich sehr modern ist. Immer schon war. Das ist eines, was die Österreicher gern machen. Ist sozusagen harmlos, sich die Zukunft vorauszusagen. Und da gibt es aber eine Abhängigkeit davon, die geistig gebunden ist. Diese Dinge sollten Sie aufschreiben. Für den Herrn Pfarrer, der jetzt reinkommen ist, grüß Gott, möchte ich nur erwähnen, wenn eine Beratung nötig ist, dann sollen die Leute, oder wenn sie eine Beratung wollen um Gebet, dann sollen sie alles aufschreiben, den Namen, das Alter, der Sex, also das Geschlecht, und dann die Symptome, innerliche Symptome, äußerliche Symptome, also Krankheiten oder innere Erlebnisse, Ängste, Minderwertigkeitskomplexe oder schlechte Träume oder sowas, das sind innere Symptome, und dann kurz etwas über die Familie. Und ob es in der Familie, okkulte Traditionen gab, so wie das Pendeln und so weiter. Das habe ich jetzt erwähnt, und weil Sie reinkommen sind, habe ich das noch einmal gesagt. Und schaut nichts, weil viele Leute eh nicht hören, was ich rede. Warum, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist der Teufel, werde ich euch sagen, das ist nicht nur bei euch. Für viele Jahre habe ich mit dem Vater Rufus zusammengearbeitet. Ich gebe seitdem ich 14 Jahre alt bin, gebe ich Bibelstunden, ja. Das haben andere Leute nicht gemacht. Aber trotz all dem, wenn ich bei der Predigt gesessen bin, ich war in der Pfarre vom Pfarrer Schachinger, ein sehr guter Prediger, ein sehr guter Pfarrer in Österreich, anerkannt, gut, habe ich nie gehört das Evangelium. Und das ist mir erst aufgefallen, wie ich selber Einkehrtage gegeben habe. Sag ich, wieso gibt's denn das? Ich kenne die Bibel ganz gut, nicht sehr gut, aber ganz gut, habe auch ein Biblikum gemacht, könnte du sehr gerne es auch lehren. Wieso kann ich es nicht hören? Das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich Charismatik geworden bin, nachdem ich mit dem Vater Rufus gearbeitet habe. Irgendwann einmal im 87er Jahr ist mir aufgefallen, ja, ich höre ja selber nicht, wenn der Pfarrer das sagt, die Worte der Heiligen Schrift. Und dann habe ich im Vater Rufus gebeten, über mich Befreiung zu beten, von dieser Taubheit gegen das Wort Gottes. Und deswegen sage ich, weil ich selber so ein Erlebnis gehabt habe, wenn man vom lieben Gott was hört, will der Feind Gottes nicht, dass man es hört. Und da sind sie plötzlich unaufmerksam oder schlafen oder können sie nicht hören oder sind verstört, weil sie über irgendwas nachdenken. Und das Wort Gottes fällt daneben und sie können es nicht hören. Deswegen wiederhole ich auch die Dinge. Nicht, weil alles, was ich sage, das Wort Gottes ist. Nein, nein, das weiß ich schon. Aber die Tatsache ist, dass ich für den lieben Gott es mache. Und das ist ja schon der halbe Weg hin zum Wort Gottes. Der halbe Weg hin zu ihrer Erneuerung, Bekehrung oder Heilung. Der Wille ist das, was zählt. Nicht, was wir wirklich reden. Der Wille, dass man Gott hören will. Ja. Und wir haben halt viele Blockaden selber. Und deswegen erzähle ich mein eigenes. Ich habe danach, nachdem der Vater Rufus über mir gebetet hat, irgendwann einmal zwischen den Einkehrtagen, sage ich, ich kann ja selber nicht hören in der Messe. Nur in der Messe. Ja. Das ist merkwürdig gewesen. Der Böse hat einfach das Wort mir versperrt. Hat er gebetet und seither kann ich es hören. So wird sie auch solche Probleme haben. Die sind nicht genauso, aber die sind ähnlicherweise, wenn es sich um die Wahrheit Gottes handelt. Ja? ist ja nicht immer gleich nur die Vorlesung des Evangeliums, da gibt es ja auch andere Worte, die uns zu Gott führen. Und das ist eben, was ich jetzt erwähne, weil, warum? Weil ich immer Sachen wiederhole. Es gehört eine gewisse Bescheidenheit dazu, das zu machen, weil man sich denkt, die Leute glauben, ich bin blöd, dass ich immer wieder alles wiederhole. Aber die Tatsache ist auf eigener Erfahrung aufgebaut. Ja. So, also ich möchte, dass ihr es aufschreibt. Ich habe die Leute erwähnt, den Vater Korn, den Vater Penesi, wie soll denn Vater Florian kommen? Ich weiß nicht, ob der schon da ist. Der hört Beichte, ich weiß nicht, ob der auch Beratung gibt, das weiß ich noch nicht. Und dann die Angelika, können Sie zu ihr hingehen? Und dann halt zu mir, wollen eh schon ein paar Leute kommen, aber Sie können ruhig zu den anderen gehen. Der liebe Gott arbeitet überall. Ich weiß nicht über das Team hier, wie die sich organisieren, weil die singen ja und die haben ja andere Sachen zu tun, aber es gibt sicher auch dort Beratung. Und Gebet. So, jetzt werden wir noch einmal anfangen. Haben Sie alle schön ein Papier? Ja, das ist sehr gut. Jetzt werde ich noch ein bisschen was erklären. Der Mensch ist sowas wie ein Kristall, ja, mit verschiedenen Aspekten. Ja. Also den kann man sozusagen herumdrehen. Das eine Ansicht, ein Teil des Menschen ist der Geist, den er vom lieben Gott, den Heiligen Geist bekommt, der uns das Leben gibt. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Heiliger Geist, der Lebensspender. Und der gibt uns das Leben und jeder Mensch kriegt vom lieben Gott ein eigenes Stück Geist. Das ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist ein menschlicher Geist, der uns gegeben wird, den wir haben. Dann gibt es die Seele. Das ist zwar ganz neben Geist, den der Mensch hat, aber es ist doch eine andere Ansicht, wenn man so den, sagen wir, das Kristall, den Kristall anschaut, eine andere Ansicht. Und zwar sind das die Gefühle und unsere mentalen oder intellektuellen Fakultäten. Erst sind die Gefühle da. Das Kind kann alles genauso fühlen wie wir, hat aber sozusagen keine logische Übersetzung, wie es heißt, ich fühle mich traurig, ich fühle mich glücklich und das, dieses Wort, ja, das meine ich. Es weiß zwar, ist nicht glücklich, aber weiß nicht, dass das Wort heißt, ich fühle mich unglücklich. Das ist also beim Kleinkind schon gegeben. Warum die Gefühle zuerst? Wenn Sie etwas Negatives fühlen, werden Sie auch negativ denken. Wenn Sie sich positiv fühlen und glücklich, dann wird Ihre Gedankenwelt auch positiv dirigiert. Aber positiv denken ist zwar eine gute Idee, aber die kann man nicht von selber machen. Es hängt alles mit unserem Willen zusammen, dass wir das Gott übergeben, der uns dann, weil er uns erfüllt oder uns näher kommt, das Negative wegnimmt sozusagen. Es ist nicht, dass er alles gleich positiv in uns umdrehen kann. Das geht leider nicht, weil der Mensch sehr eigensinnig ist. Aber er wird uns etwas erleichtern über unsere Negativität. Also dann, die Seele ist unser Gefühlsleben und unser intellektuelles Leben. Das Intellektuelle, das Denken wird vom Gefühl dirigiert. Gar nicht umgekehrt. Und das habe ich so gelernt. Bei den neuen religiösen Bewegungen, dazu hat mich der liebe Gott berufen, habe ich gestern angedeutet mit dem jungen Mann in 1976, der beim transzendentalen Meditation war, habe ich verstanden, nachdem ich ein Befreiungsgebet gesprochen habe, ohne dass ich das Wort Befreiung überhaupt bedacht, sondern ich habe nur im Namen Jesus gesagt, wenn da was Böses ist, nimm es weg, lieber Gott. Und der hat dann sein Gefühlsleben mir gezeigt, worum er sich gekränkt hat und was ihm passiert ist. Und da habe ich gelernt, dass da ein Zusammenhang ist zwischen unserem Gefühlsleben und intellektuellen Entscheidungen, so wie wir denken und was wir machen. Und bei diesen jungen Menschen in neuen religiösen Bewegungen, vor allem den neuen hinduistischen Bewegungen, wie die Hare Krishna und Rajneesh und so weiter, Oshi, und da gibt es ja sehr viele, ungefähr 80 verschiedene, ist in keiner Weise die Philosophie schuld dran, dass diese Leute dort eintreten. So wie beim Rudolf Steiner. Das ist nicht die Philosophie. Das ist zweitrangig. Es ist das Gefühl und die Gefühlserlebnisse, die der Mensch vorher hatte. Und es ist eine Art Flucht, eine Ausrede, dass sie dann wem beitreten. Da gibt es Gurus, das sind also Leiter dieser neuen Bewegungen, die sind so extrem streng, ja. Und wenn man dann junge Menschen anspricht, was ich ja in Indien für viele Jahre gemacht habe, weil die enden alle in Indien, auch heute noch, diese Menschen, Ananda Marga ist auch so eine Bewegung, dann findet man raus, dass die alle aus irgendwelchen negativen Gefühlserlebnissen mit der Familie oder anders auch außerhalb der Familie, Liebeserlebnisse, die nicht erfüllt worden sind, sich diesen Kulten anschließen. Und speziell junge Männer, die kein Vatervorbild hatten, auch Frauen, aber vor allem Burschen, die, wo der Vater entweder nicht existiert hat oder nur irgendwann, irgendwo mal da war, aber nicht regelmäßig dem jungen Menschen ein Vorbild war, dass sie das ersetzen mit einem überstrengen Guru, der praktisch sie tyrannisiert mit seinen Regeln, weil sie das Vatervorbild vermissen. Es ist unglaublich eigentlich. Man kann direkt diese Kulte danach einteilen. Ich mache das für so viele Jahre und habe so viele junge Menschen, mit denen ich rede. Jung sind für mich von 16. Lebensjahr bis 27. Das sind ungefähr die Gruppen, die Altersgruppen, die man findet in diesen Bewegungen. Es gibt andere Bewegungen, die tun mehr ältere Leute anziehen. Und dann gibt es wieder Bewegungen, die sind ostasiatisch. Die sind wieder andere Typen drinnen, aber es hängt immer mit den Gefühlsleben und den Schädigungen, die sie in der Kindheit erlebt haben, zusammen. Da habe ich das so übersetzt für mich, die denken so, weil sie so verletzt worden sind. Also das Gefühl ist erst und nachher wird die Entscheidung getroffen. Und das ist natürlich sehr oft eine falsche Entscheidung, weil es eine Art Flucht ist, anstatt dass sie vernünftig einer Philosophie folgen. Die meisten dieser Bewegungen haben ja weder eine richtige hinduistische Philosophie noch irgendeine richtige. Das sind einfach autokratische Leute, die ihr Geld verdienen wollen und sich als geistig ausgeben. Von geistiger Führung ist da überhaupt nicht die Rede. Das ist westlich-christlicher Hintergrund, eine Übersetzung, die sich unsere Menschen machen. Genauso wie sie über die Reinkarnation, die Wiedergeburt reden. Hippies in der Hippie-Zeit der 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, diese Menschen, ja, die haben sich das vom Hinduismus irgendwie hergeleitet, diese Wiedergeburt-Idee, aber die sind froh, dass sie wiedergeboren werden. Aber ein richtiger Hindu möchte nicht wiedergeboren werden. Seine Idee der Seligkeit ist, nie wiedergeboren zu werden. Ja, das ist nur ein Gedankengebäude und keine Wirklichkeit hier in dieser Welt, weil es so viel Leiden gibt. Die möchten diesen Leiden entfliehen und wollen nie wieder geboren werden. Also ganz anders als unsere westlichen Leute das alles dann intellektuell sich erklären. Ganz verkehrt und gar nicht so wirklich hinduistisch. Aber ich sage nur, der westliche Mensch ist seit 2000 Jahren christlich beeinflusst, geformiert, auch wenn in der Familie keine Christen waren und auch keine Katholiken waren. Die ganze Umgebung, die Sprache ist christlich. Man kann also viele dieser Philosophien, die da dargeboten werden, gar nicht richtig übersetzen oder verstehen, wie die Leute es wirklich verstehen. Da muss man dort leben, die Sprache irgendwie sprechen schon, verstehen, was, wie die denken. Und das ist in keiner Weise zu vergleichen mit irgendwelchen christlichen Gedanken, Gesetzen, Worten Gottes, überhaupt nicht. Es sind ganz wenige Dinge in anderen Religionen, die auf eine Universal-Evangelisation oder Universal-Offenbarung hindeuten. Aber auch könnte ich einige Stellen erwähnen, aber über andere Schriften. Also, die innere Heilung muss stattfinden auf der geistigen Ebene und vor allem auf der emotionellen, der seelischen Ebene. Und dann gibt es noch die Krankheit, die der Mensch hat, körperlich sein kann. Das könnte also beeinflusst sein von Infektionen, Unfällen oder auch psychosomatisch. Der moderne Mensch weiß also schon viel mehr in der Medizin. Die Seele kann den Körper beeinflussen, das heißt, ihre negativen Gefühle können Krankheiten verursachen oder verstärken. Gebe ich ein Beispiel. In 1977 hat mich ein Vater Lukas gefragt, ich soll zu einem kranken Polen ins Spital gehen und mit ihm beten. Er ist krebskrank. Ich bin brav hingegangen. Der Vater Lukas war ein Exorzist, ein Deutscher, der in England bei den Benediktinern die Gästevertretung oder so irgendwas gemacht hat, der 14 Jahre in den Konzentrationslagern der Sowjetunion gelitten hat, weil er in Korea missioniert hat zu der Zeit, wie die Sowjetunion, also das Land regiert haben, die USSR. Und er war also im Gefängnis, hat furchtbar gelitten und durch die Mutter Gottes ist er eines Tages entlassen worden. Und der deutsche Obere hat ihn dann nach England geschickt, um dort bei den Benediktinern was zu machen. Dort ist er charismatisch worden und dann habe ich ihn getroffen und dann hat er mich benutzt sozusagen mit seiner Arbeit, mich mitarbeiten lassen. Das heißt, ich habe halt gebetet, wann er gebetet hat. Und dann hat er mich also zu Leuten geschickt, ins Spital oder privat, ich soll mit denen beten. Und da war dieser Pole. Und der war ich habe versucht, durch Gebet ihm irgendwie näher zu kommen, damit er überhaupt ein Gebet von mir akzeptiert. Ja. Ist leicht zu sagen, geh und bete mit dem, aber die Leute die müssen doch einverstanden sein. Ich kann doch nicht einfach hingehen, meine Hände auflegen und mit denen da beten. Ne? Das geht doch nicht. Also nicht in meiner Ansicht, jetzt haben wir doch die Werste einmal beten, dass er willig ist, dass ich mit ihm bete. Und dann hat er mal seine Lebensgeschichte erzählt. Und die war natürlich schrecklich. Der war in Auschwitz im Konzentrationslager, war aber ein Katholik. Ja, es sind also nicht nur Juden umgebracht worden, es sind viele, viele Priester und viele Zigeuner und viele Ausländer, nicht deutsch sprechende Leute sind umgebracht worden. Und der war so einer und ist nach England geflohen. In England sind viele Polen, auch heute, die ungefähr 500.000. Ja. Und viele sind seit dem Krieg, dem letzten Weltkrieg dort angesiedelt. Und der war so einer, also ein Pole, der eigentlich in Briten, schon ein Britisch war. Und der war so verbittert. Selten habe ich so eine Verbitterung erlebt. Damals hatte ich ja noch sehr wenig Erfahrung mit diesen Dingen. Und ich habe halt dann gebetet mit ihm und habe gesagt, schauen Sie, wenn Sie nicht vergeben können, diesen Menschen, die sie ins KZ gebracht haben, dann wird Heilung nicht eintreten. Ich habe gesagt, ich werde nie vergeben, nie. Und das hat mir sehr leid getan, weil ich glaube zwar, er war im letzten Stadium vom Krebs, da ich meine, bin ja kein Wunderwirker und bin nicht die Mutter Gottes. Also ich habe mal gedacht, na, da ist eh nicht viel, aber wenigstens seine Seele eine Umkehr könnte er erleben. Ne? So ungefähr habe ich mir das gedacht. Und ich weiß nicht, ob er in der letzten Minute vergeben konnte. Ich habe gebetet. Aber der Zusammenhang zwischen seiner schweren Erkrankung und seiner Verbitterung war eindeutig. Weil wenn man dann zurückgeht, wann es angefangen hat, wie es angefangen hat, das war nicht rein medizinisch, sondern psychosomatisch. Die Seele hat den Körper beeinflusst. Er wollte nicht leben, weil er das nicht vertragen konnte, dass man ihn so ungerecht behandelt hat. Irgendwer hat ihn verraten an die Nazis, ich weiß das nicht mehr auswendig. Merkt man schon viele Geschichten. Bei dem habe ich mal halt gemerkt, dass er sehr verbittert war und an Krebs gestorben ist. Aber es gibt andere Krankheiten, heutzutage sehr, sehr viele allergische Erscheinungen sind da. Ich nenne das nicht einmal Krankheit. Ich weiß, man kann sie teilweise behandeln, ja, teilweise nur. Aber viele haben einen Ursprung in der Unsicherheit, die unsere Jugend heutzutage erlebt. Viel, viel mehr als früher. Früher waren die Eltern vielleicht sehr streng und ungerecht, aber so unsicher haben sich die Leute nicht gefühlt wie heute. Und diese Unsicherheit kommt auf einer Seite irgendwo heraus sozusagen. Und das, man findet ungeheuer viele Menschen, die Allergien haben für Sachen, die ein normaler Mensch gar keine Allergien hat. Das gibt es einfach nicht. Natürlich gehört auch die modernen Reinigungsmittel und so weiter, die man, mit denen man ja umgeben ist, auch dazu. Aber es viel hat mit der inneren Unsicherheit zu tun, weil ich immer wieder solche Leute treffe, die Allergien haben, weil sie irgendwo eine ungeheure Unsicherheit in sich fühlen. Ich sage nicht, dass die Unsicherheit die einzige Ursache ist, aber es dürfte dazu führen, dass diese Allergien schwer zu heilen sind. Manche Leute nehmen zwar jeden Sommer irgendwelche Tabletten, damit sie also keinen Heuschnupfen bekommen und weiß ich, andere Allergien haben, aber weggehen tun die nicht, diese Allergien. Das ist interessant, sie gehen nicht weg. Andere Sachen kann man behandeln, wie Verkühlung, die geht weg. Aber die Allergien, die Leute sind eben allergisch. Und da habe ich eben dann so, mache ich meine inneren Notizen und sage, ja, aber die hat das Problem schon vorher gehabt. Die war so und so. Dann merke ich mir das so und dann addiert sich das zusammen. Und wenn wir mal 100 Leute so gesehen haben, die alle ähnliche seelische Zustände haben, aber eigentlich Allergien bekommen, dann sagt man sich, das hängt doch irgendwie zusammen. Ne? Und das will ich sagen Ihnen, weil das auch ein Grund ist, dass Sie drüber nachdenken, und den Heiligen Geist fragen, wann hat denn das eigentlich angefangen, dass sie eine Allergie haben? Das ist nicht eine medizinische Frage. Es gibt medizinische Gründe, ja, aber die sind viel seltener. So, dann gibt es das, eines der größten Probleme heutzutage ist die Identität. Nicht nur die sexuelle Identität. Das ist auch eine große Frage. Ich glaube, dass die nie so groß und verbreitet war wie heute. Dass Leute einfach, es werden als Männer geboren, wollen ein Frauen sein, werden als Frauen geboren, wollen Männer sein. Sie sagen das nicht so, aber was rauskommt, ist natürlich eigentlich der Ausdruck eines homosexuellen Menschen ist, er will nicht ein Mann sein, sondern er will eine Frau sein oder sowas. Das sind ja nur Gefühlssachen. Und bei den Frauen dann dasselbe. Ich habe eine bekannte Dame, die hat eine Tochter, die ist seit 10 Jahren lesbisch. Nur die Mutter betet, sage ich, nein, das hängt mit dir zusammen, mit deiner Mutter. Schau mal, frag lieber den lieben Gott, was bei dir selber vorgefallen ist. Weil das sind böse Geister. Wenn man das so laut sagt, wäre ich vielleicht eingesperrt. muss ich auch geben, aber es sind böse Geister, die in der Familie weiter vererbt werden. Dadurch sind gewisse soziale Umstände, die dem Kind gewisse Sicherheiten, dass ein Bub oder ein Mädel ist, wegnehmen. Meistens gebrochene Ehen oder außereheliche Verhältnisse der Eltern, was die Kinder immer wissen. Glauben Sie nicht, dass Sie geheimnisvoll vor einem Dreijährigen verstecken können, dass Sie mit wem anderen gehen? Geht nicht. Es ist irgendein tiefes Familienwissen in einem Kind drinnen, ob alles in Ordnung ist oder nicht bei den Eltern. Die Kinder wissen das. Die Kinder kennen die Eltern viel besser, als die Eltern gern hätten. Die wollen immer schön heilig dastehen und die Kinder müssen alle gehorsam sein. Aber wenn die Kinder wissen, dass irgendwas nicht stimmt zu Hause, dann werden sie auch rebellisch und sind sich unsicher über sich selbst. Wollen sie wirklich so ein Mann werden wie der Papa, der da wem anderen noch trifft? Ja? Das gibt es eben heutzutage auch, dass das die anderen nicht nur andere Frauen sind, sondern Männer. Warum das so ist, das kann man sich nur erklären, wenn man auch die geistige Tangente mit hineinnimmt in die Überlegung. Es gibt also böse Geister, die sich an gewisse Verletzungen im Menschen anhängen. Und wieso weiß ich, dass das stimmt? Weil ich so gebetet habe mit Leuten schon seit 1975 habe ich das erste Mal mit einem jungen Menschen gebetet, der zu mir gekommen ist, hat gesagt, der ist homosexuell. Ich habe nichts gewusst, sehr viel damals. Ich habe halt gebetet, dass der liebe Gott ihn befreit von diesem Drang oder dieser Vorstellung oder diesen Gefühlen. Dann zwei Jahre später ist der Dom Benedikt zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, du tust diese wunderbare Arbeit machen. Der ist verheiratet und der Nächste ist auch verheiratet und die sind ganz glückliche Ehemänner geworden und die waren doch alle homosexuell. Das hat er gewusst, weil er der Beichtvater war. Ne? Und habe ich gesagt, ja, ich weiß es nicht, ich habe halt gebetet, dass dieser Geist sich dort nicht, dieser Geist, es ist nicht eine nur sexuelle Perversion, ja, bitte nur keine Stereotypen verwenden, sondern es ist eine Perversion des Willen Gottes für einen Menschen, ja. Wenn der liebe Gott einen Menschen als Frau erschaffen hat, dann hat er seinen Plan sozusagen, weil die Seele vielleicht dann wirklich besser oder leichter errettet wird. Weil es dreht sich immer um die Seelen. Es dreht sich nicht nur um ihr Leben hier, sondern auch um ihre zukünftige Realität als Seele im Himmel. Ganz einfach so. Und das vergessen die Leute alle, weil die nur an hier denken. Und der liebe Gott hat seine eigenen Pläne. Zum Besten für uns. Und wenn er sagt, die wird als Frau geboren und der wird als Mann geboren, dann hat das wahrscheinlich einen Sinn für unsere himmlische Zukunft, nehme ich an. Für das Beste für uns selber. Und wenn die Leute das ablehnen, ist es eine Art Perversion des Willen Gottes. Irgendwas stimmt mit dem Mikrofon nicht. Mikrofon. Irgendwas stimmt nicht. Frag den Gerhard. Irgendwas stimmt nicht. Also das nenne ich Perversion, nicht nur das Sexuelle. Ja, wir sind so fixiert heutzutage. Wenn man das Wort Perversion hört, denken die Leute nur mehr an Sex. Gell? Aber das stimmt ja gar nicht. Perversion, irgendwas stimmt nicht mit denen da. Ich weiß nicht, ob es richtig klingt. Ja. Also ich meine, was der liebe Gott mit uns vorhat, wird pervertiert. Und da habe ich einen wunderbaren Artikel gelesen, und zwar von der Rede eines des Patriarchen, nein, der ist der orthodoxe Pop, ja, der orthodoxe Oberste, der russisch-orthodoxen Kirche, der heißt Kirill, der ist also neu ernannt worden, und der hat über die Freiheit des Menschen heute und dass er die Freiheit hat, alles zu wollen, alles zu haben, was er will, also auch seine Sexualität ändern könnte. Und er hat eine wunderbare Rede gehalten von den Wurzeln, dass die Menschen überhaupt so eine Freiheit auf sich nehmen und sich trauen, gegen die Schöpfung, gegen den Willen Gottes zu agieren. Und da will ich nur sagen, wir haben auch in der orthodoxen Kirche die einzig andere Kirche, die ganz akzeptabel ist für einen römisch-katholischen Menschen. Ja? Die Protestanten sind liebe Brüder und Schwestern, aber sie können nicht in jeder protestantischen Kirche die Heilige Kommunion nehmen, ja? Wenn man nicht genau weiß, ob es wirklich konsekriert ist. Und sonst nehmen, können es nehmen, aber ist vielleicht nicht der liebe Gott dabei. Das, weil die Nachfolge des heiligen Peters nicht gegeben ist. Nur bei den Schweden ist die Nachfolge gegeben. Ja? Das sind nur Kleinigkeiten, die ich euch sage. Weil letzten Endes wird die Ökumene stattfinden und alle werden unter Rom sein. Die haben es gern oder nicht. Die Tatsache ist so, das wird so sein. Und zu der Zeit werden wir verfolgt werden. Und so wie es in Russland war, unter den Bolschewiken, die Verfolgung vereint die christlichen Kirchen. Die Leute, die ich dort getroffen habe, die sich gemeinsam das Abendmahl gaben, waren weder nur Katholiken, nur Orthodoxe oder nur irgendwelche Protestanten. Das waren alle gemischt. Aber alle haben an Jesus Christus, den auferstandenen Herrn, geglaubt. Und so wird es auch sein, auch in Europa, vor allem in Europa, weil wir eine Neuevangelisation brauchen. Ich lebe in England, ich glaube nicht, dass irgendein modernes Land mehr heidnisch ist als England, was sicher nicht ganz heidnisch war vom Anfang an, aber ist der Einfluss, auch der Einfluss von Amerika ist katastrophal. Aber auch Europa, ich gebe Einkehrtage, die letzten, wo es am schrecklichsten ist, in der Schweiz. Es sind mehr heidnische Leute als richtige katholische Leute oder christliche Leute. Schrecklich. Das sind alles die Wurzeln. Die Wurzeln sind zu finden in der Reformation. In England sicher, in Deutschland auch. Und ich bin nicht gegen die Protestanten. Wir haben viele, viele Einkehrtage zu Protestanten gegeben, zu Fundamentalisten, und die gegen Rom sind dann zum Beichten gegangen, zum Vater Rufus, alle geheim natürlich. Und wenn man dann gefragt hat, wieso sie eigentlich zur Beichte gehen, wenn sie gar nicht die Sakramente haben, weil sie sie ablehnen, die Sakramente stehen nicht in der Bibel, sagen sie, nur wenn man zu einem katholischen Priester geht, weiß man, dass die Sünden wirklich vergeben sind. Das sind die, die gegen Rom reden. So, ich kenne viele solche Leute, viele verschiedene Christen, auch halberte Christen, so wie die Mormonen sind nicht christlich, sehr gefährlich. Das ist sehr irreführend, wenn die sich als Christen ausgeben. Aber die Sieben-Tage-Adventisten sind nur so halbert, die sind etwas verwirrt in ihrer Theologie. Aber sie glauben eigentlich an Herrn Jesus, das ist schon etwas, ne? Und mit denen kann man noch eine richtige Ökumene machen. Aber mit manchen geht das nicht, so wie den Mormonen. Da kann man nur schön reden mit denen und freundlich sein und hoffen, dass sie mal eines Tages was verstehen von dem, was wir glauben. So wollte ich sagen, man muss sich schon einer Unterscheidung bewusst sein. Man muss aber alle Menschen so nehmen, wie sie sind, als Menschen. Auch die Mohammedaner, das sind nicht alle Fundamentalisten. Die meisten haben eine Blockade, weil sie von klein auf indoktriniert werden. Ja? Von 5,5 Lebensjahr. Und deshalb ist es so leicht, dort einen Fundamentalismus aufzustellen, so wie der Taliban und diese Leute, weil sie mit Leuten zu tun haben, die schon indoktriniert sind. Mit was werden sie indoktriniert? dass nur der Mohammed, der richtige Prophet und das der Mund Gottes sei. Ja, die Verkündigung des Mohammed ist die einzig richtige vom lieben Gott. Dass er vom Alten und Neuen Testament und von dem ersten Christen was weggenommen hat, das sagt ihnen ja niemand. Ich will nur sagen, man muss alle Leute so nehmen, als Menschen sind sie genauso gute und liebe Leute wie wir. Und auf derselben Seite darf man nicht vergessen, dass wir eine Botschaft an die ganze Menschheit haben, die niemand anderer bringen kann als nur ein Christ. Dass der Herr sich als Sohn Gottes uns gezeigt hat. Dass er für uns gestorben ist und dass er die einzige Antwort ist für unsere Sündhaftigkeit. Gut, also dann, innere Heilung ist die Heilung unserer negativen Erlebnisse, emotionell, die sich dann irgendwie übersetzen in unsere Denkweise. Weil wir uns gekränkt haben, denken wir negativ über gewisse Dinge, gewisse Leute. Brauchen wir also innere Heilung. Kann den Körper auch beeinflussen. Das heißt nicht, dass es immer die direkte Ursache ist. Ja, ich möchte nur nicht so falsche medizinische Aufstellungen da geben. Aber es hat einen Einfluss auf uns. Wir haben körperlich, sind wir alle geboren, mit gewissen Schwächen. Manche haben leicht Ohrenweh, andere haben leicht Blasen, Katar und so weiter. Jeder Mensch hat irgendwas mitgeerbt, was nicht so gesund ist. Anlagen zu Krebs gibt es auch. Aber heutzutage weiß man ja sehr viel schon über die Dinge. Die werden aber gefördert durch unsere emotionellen Krankheiten sozusagen. Die Dinge hängen ganz eng zusammen, man muss sie aber auch auf der anderen Seite logisch trennen können. Weil für die seelische, für die geistige Krankheit, die nennt man Sünde. Wenn ich eine Sünde begehe, dann trennt sich mein Geist vom Geist Gottes. Ja? Das heißt, ich kann den Herrn nicht mehr so hören, wie er mit mir sprechen will, was er durch die 10 Gebote zum Beispiel tut. Eine Glocke. Ha? Das Ende. Ein Handy. Das weiß ich nicht. Ich habe mein Handy abgestellt. Ja, irgendwo anders. Okay. Das ist die moderne Krankheit. Ich habe für 3 Tage kein Handy gehabt. Ich sage dir, die Abhängigkeit, die Unruhe, die ich gehabt habe, ich habe gesagt, lieber Gott, wieso erlaubst du mir das? Na, ich möchte dir zeigen, wie es ist, wie es normal ist, wenn man kein Handy hat. Ja, man wird total abhängig. Es wird die Welt untergehen, ja. Weil sie nicht gleich mit mir reden können und ich nicht mit ihnen in der Zuhause. Nicht? Natürlich die Familie, die Leute, die am meisten, am nächsten sind. Was haben wir gemacht vor 10 Jahren? Da haben wir das noch gar nicht gehabt. Das ist die Tyrannie, moderne. Also, die 3 Einheiten im Menschen, der Geist, die Seele und der Körper sind eng zusammen. Wir sind mit der inneren Heilung vor allem damit beschäftigt, mit der Heilung der Seele, der Verletzungen, das ist der Name für die seelischen Verletzungen, also für die seelische Krankheit, das nennt man Verletzung, innere Verletzung, mit denen beschäftigen wir uns hier. Der Einzige, der tatsächlich die Wurzel so einer Verletzung heilen kann, ist der liebe Gott. Aber die Psychotherapie und Freundschaft, wo sich ein Mensch aussprechen kann, ist eine Hilfe. Also es ist nicht so wie bei der geistigen Krankheit, die Sünde, da kann der Mensch gar nichts machen. Die heidnischen Völker überall haben Reinigungsbäder, die alten Juden haben schon Bäder gehabt, wo der Mensch, der die Sünde im Bad verliert, der geht durch ein Bad durch, ein Wasser halt, und dort verliert er seine Sündhaftigkeit, er wird gewaschen. Das Symbol vom Waschen und schmutzig, das ist ja menschlich. In Indien gibt es in jedem Dorf neben dem Tempel einen Tempelteich. Angeblich, damit man sich dort reinwäscht. Na, vom was denn? Nicht vom was, vom Schmutz, sondern seelisch reinwäscht. Weil jeder Mensch, auch ob er jetzt innerhalb der christlichen Welt oder jüdischen Welt aufgewachsen ist oder außerhalb, hat ein Gewissen. Das steht aufschreiben im Römerbrief im 2. Kapitel, Vers 14. Aufschreiben. Das ist gut, wenn ihr die Bibel kennt. Und da steht drinnen, auch die, die nicht wissen, also die Gott nicht kennen, wissen, wenn sie Gutes oder Böses tun. Und so haben alle Religionen ein Suchen in sich, wie sie sich von dieser Last des Gewissens befreien können. So würde man es heute übersetzen. Natürlich sagen die das in ihrer Religion nicht so, sondern sie reden nur von Reinigungsbädern. Dass das eigentlich sich auf die Seele und den Geist da betrifft, das wissen sie nicht genau. Das kriegt man fast in allen Religionen, auch die primitiven Religionen verwenden die normalen Waschungen auch als geistige Waschung. Der Mensch kann sich aber nicht helfen, nur das Kreuz Christi hat uns die Sündenvergebung ermöglicht. Ja? Das heißt nicht automatisch sind alle, das ist eine moderne Theologie, dass automatisch allen die Sünde vergeben ist. Nein, die Sünde muss bereut werden. Aber die Möglichkeit ist jedem Menschen gegeben, durch Jesus Christus. Der Herr sagt doch nicht, dass alle Leute gerettet werden, er sagt viele. Diese ganz moderne Theologie, dass eh schon alle gerettet sind und man kann eh machen, was man will, gibt auch katholische Priester, die dieser Lehre folgen. In Deutschland habe ich etliche getroffen. Katastrophal. Ja? Weil wenn der Mensch nicht Grenzen gesetzt bekommt, hat er keine und macht, was er will und sein eigenes Verderben ist sozusagen schon vorgeschrieben. Der Mensch braucht die Grenzen. Deswegen fangen auch unsere jungen Leute in diese Kulte hinein, wo super strenge autokratische Gurus sind, weil sie dort Grenzen bekommen, die sie zu Hause nicht mehr hören oder nicht mehr erleben. Sehr traurig. Die Familienstruktur, die das Urkirche ist und das Urgesetz Gottes der Ordnung darstellt für jedes Geschöpf in der Welt, wird zerstört bei uns. Wie dieser Patriarch Kirill sagt, durch unsere Idee, dass wir alles machen können, wir haben den freien Willen. Das bildet sich der moderne Mensch ein. Was sagt der heilige Paulus über das, den freien Willen im 1. Korintherbrief aufschreiben, im 6. Kapitel, im Vers 12. Da sagt er das Folgende, 1. Korintherbrief, 6. Kapitel, Vers 12, wir sind im 10. Kapitel, Vers 24 auch. Er sagt das Folgende, er sagt, ein Christ, ja, kann alles tun, was er will. Na, da gehen sie zur Yoga, zum Zen, zum Reiki. Sie können alles machen, was sie wollen, weil sie ihren Herrn Jesus akzeptiert haben. Aber, sagt er, nicht alles ist hilfreich. Das betrifft uns sehr heutzutage. Und was meint er mit hilfreich? Er meint, am Weg der Erlösung, auf dem Weg befinden wir uns, können wir natürlich auch abgleiten. Er meint nicht hilfreich im materialistischen Sinn, also dass sie nicht viel Geld verdienen oder genug zu essen haben. Nein, er meint, was die Erlösung betrifft. Sie können zwar alles machen, sie haben die Möglichkeit der Sündenvergebung, das ist unterschrieben sozusagen. So ist das verstanden. Man kann alles machen, ja, bei uns werden die Sünden vergeben, wenn wir sie bereuen. Aber nicht alles hilft uns. Und dann sagt er in ganz persönlicher Note, und ich lasse mich von nichts dominieren. Also er tut es sofort auch auf sich selbst beziehen, was dann uns meint. ist also nicht mehr allgemein, sondern persönlich. Und da gestern hat mir wer was erzählt, während wir spazieren gegangen sind, und hat gesagt, dass diese Person, der Patri hat mir das erzählt, dass diese Person, die zur Beratung gekommen ist, dem Pendel verfallen ist und die ganze Familie wird jetzt kontrolliert durch das Pendel, ob sie ausgehen, was sie essen, wohin sie gehen, was sie unternehmen werden, jedes Kind, jeder, der Ehemann und alle, und letzten Endes bricht die Ehe. Das ist immer die Arbeit des Teufels. Das heißt, was der heilige Paulus sagt, naja, du hast das Pendel, kannst du schon mal machen, ja? Aber es wird nicht hilfreich für dich sein. Und letzten Endes wirst du dominiert. Und daran kann eigentlich jeder gute Katholik erkennen, was richtig oder falsch ist. Sie gehen also zur Homöopathie, na, meinetwegen gegangen sind, bilden sich ein, es heilt sie, ist nichts drinnen, ne? Von den Energien, also Blödsinn. Reiner Blödsinn. Kann ich alles erklären, auch chemisch und physikalisch auch, wenn Sie wollen. Habe ich ja machen müssen, ne? Die Physik. Aber sie bilden sich ein, da haben sie es gemacht. Aber wenn sie davon abhängig werden, dann ist es nicht mehr richtig. Und beobachten sie selber. Sie haben einmal die Yoga gemacht. Ja, na gut, sie werden nicht gleich besessen. Nein. Manche predigten alles Mögliche gleich, wie gefährlich das ist. Einmal kann man schon machen. Aber werden sie abhängig, wird ihre ganze Familie kontrolliert, weil sie an diesem Tag oder jenen Tag dorthin gehen müssen und das machen. Letzten Endes bricht die Ehe. Die Ehebeziehung erst und dann die Ehe. Und dann die Kinder gehen verloren. Und das ist genau, was der Teufel will von Anfang an. Das Erste, was er angreift, ist die Ehe. Die Sicherheit, das Nest, wo die Kinder aufwachsen sollen. Weil wenn die Kinder gesund aufwachsen, ganz normal, müssen gar nicht religiöse Eltern sein, sondern nur eine gesunde Ordnung in der Familie ist, sind sie fürs ganze Leben geschützt. Gleiten sie nicht leicht ab. Diese ganzen modernen Sachen, ne? Sind lauter jugendliche Leute drinnen, die aus einer Verwirrung heraus so handeln. Da gehen sie zur Yoga, weil sie dünner werden müssen. Warum sollen sie nur alle dünner werden plötzlich? Oder sie gehen woanders hin, weil sie anders sich fühlen oder weil sie näher Gott kommen wollen. Oder weil sie Gott erleben wollen, gehen sie, machen sie Zen. Wenn ihnen erklären, was ist in einer anderen Vorlesung. Also, es gibt die inneren und die äußeren Symptome. Je mehr sie sich bewusst werden, dass ihr Problem ein inneres Problem ist und eigentlich gar kein finanzielles Problem ist oder kein berufliches, sondern es mit ihnen selber zusammenhängt. Nicht mit ihrer Ausbildung, sondern mit ihrer Einstellung. Ja? Umso besser, umso rascher können wir beten dafür. Der Vater Rufus hat immer das Folgende gesagt, die Leute kommen, sind zu ihm gekommen, a blessing, gib mir einen Segen. Einen Segen hat er gesagt, ich gebe keine Segen. Vergesst es, ich gebe keine Segen. Für was möchtest du beten? Ach, nur einen Segen. Hat er gesagt, gebe ich nicht. Geh und schreib auf, was bei dir verkehrt ist. Natürlich, der hat nicht so streng gesprochen wie ich, der war sehr sanftmütig. Aber sie haben trotzdem das machen müssen, bevor er über ihnen gebetet hat. Sehr wichtig zu wissen, der liebe Gott weiß ja unsere Probleme. Ich habe eine Frau gehabt, die ist 6-7 Mal gekommen, ja, also eine ewig, ja. Und sie hat nie mir gesagt, was ihr Problem ist. Sie hat immer gesagt, der liebe Gott weiß ja mein Problem. Sag ich, ja, aber das wird dann nichts nutzen, weil er möchte, dass du ihm für etwas bittest. Speziell. Und dazu musst du auch sprechen. Ja, das The beginning in der Bibel ist das Wort, ja. Das Wort ist, was uns menschlich macht, was uns Gott gleich macht. Also, wir haben die Eigenschaften des lieben Gottes. Wir können uns ausdrücken. Wir können denken und es ausdrücken. Und das ist sehr wichtig für unsere Heilung. Dass der liebe Gott alles weiß, wissen wir eh, ne? Die Leute fragen so dumme Fragen. Ja, wieso, wenn der liebe Gott weiß, wieso gibt es dann Kriege? Na, wir machen ja die Kriege, er macht ja nicht die Kriege. Dasselbe ist mit der Krankheit. Wir tun ja selber unsere Krankheiten provozieren, sozusagen. Die kommen nicht von selber. Die macht er uns auch nicht. Und dasselbe ist mit unseren Problemen. Deswegen muss man es aufschreiben und benennen. Dann kann man dafür beten und können andere Leute auch dafür beten. Das ist eine große Hilfe. Weil im gemeinsamen Gebet, habe ich gestern erwähnt, Matthäus 18, 19, werden unsere Gebete direkt beantwortet. Also das ist einmal wichtig. Für die innere Heilung ist auch wichtig zu wissen, dass unsere Probleme geistig, seelisch und körperlich verknüpft sind. Deswegen will ich, dass ihr auch jetzt in den Pausen und wenn Lobgesang ist, mit dem Heiligen Geist konferieren und bitten, dass er euch zeigt, wo das Problem eigentlich angefangen hat. Ob es nun ein gesundheitliches Problem ist, wie ich schon erwähnt habe, Allergien zum Beispiel, oder ob es nur ein seelisches Problem ist. Sie haben sich so gekränkt, weil die Mutti das und das gesagt hat oder gemacht hat. Ja, das gibt's ja. Die Mütter sind ja nicht perfekt, wieso sind die perfekt sein? Ich habe oft gesagt zum lieben Gott, es ist eine verrückte Idee, diesen jungen Menschen, einen neuen Menschen anzuvertrauen. Man weiß ja gar nicht, wie man angreifen soll, wenn auf der Welt kommt so ein Baby. Ne? Hinfahren, man weiß, traut sich ja gar nicht. Ne? Was ist, wenn ich es fallen lasse? Ja? Was ist dem lieben Gott seine Idee? Also müssen wir damit fertig werden irgendwie. Und so ist es auch mit der Erziehung der Kinder. Man macht sehr viele Fehler, ohne Zweifel. Und man lässt seinen eigenen Launen auch auf die Kinder aus. Ne? Und die Armen kränken sich dann. Und manche kränken sich halt mehr, zu viel, würde ich sagen. Für was? Na und schon. Ein bisschen phlegmatisch ist schon gut. Nicht? Man muss nicht alles so tragisch nehmen. Also bitte, da gibt es diese Punkte, die ihr aufschreiben sollt, sodass wir wissen, wo wir dann beten sollen. Dass sie innere Heilung braucht, das weiß man ja, weil sie haben ja irgendwelche Probleme. Und die sind eben verknüpft, das Geistige. Manche haben eine Sündhaftigkeit. Habe ich einen Priester gehabt, ich glaube, es war jetzt in Weißrussland, die Angelika wird es besser wissen, weil sie übersetzt hat. Ich glaube, sie hat mich übersetzt, oder ein junger Mann kommt da manchmal. Also jedenfalls, der hat nur ein Problem gehabt. Er konnte sich vom Internet nicht lösen. Nur ein Problem. Das ganze Leben wurde dirigiert von diesem Internet. Na, ich will euch gar nicht sagen, was er sich angeschaut hat. Ja, das, was ich meinen Söhnen verbiete, ja, das hat er sich angeschaut. Und Ich habe dann gebetet, gell? Aber er hat es ehrlich zugegeben. Das war ein bisschen unangenehm für ihn, nicht den Priester, nicht der Priester. Ja, so, und das ist auch nur ein Mensch. Ne? Und ich bin da ganz, ich sag mal, leger, wie der Wiener sagt. Sind die alle nur Leute. Jeder Mensch hat irgendwelche Sündhaftigkeiten und die meisten sind eh allgemein bekannt. Und man muss es nur zugeben. Ja. Also im Geistigen war seine Wurzel seiner Krankheit. Er war auch nicht gesund, ja, aber es war nur dort die Wurzel. Aber das hat wahrscheinlich mit emotionellen Dingen zu tun gehabt. Weil er Russisch geredet hat, habe ich nicht alles genau sozusagen rausfinden können. Aber wir haben gebetet und mit der Gnade Gottes wird was passieren. Das glaube ich heute. Und was die Leute dann zu mir schreiben, ist oft sehr positiv und sehr hilfreich, weil wenn sich einer bedankt, dass ihm geholfen worden ist, dann weiß ich, dass ich auf dieser Seite so weitermachen kann. Ne? Und es gibt Leute, die sagen mir danke, die sind geheilt und rennen weg, das gibt's auch. Aber es gibt auch wieder Leute, die schreiben dann ganz genau, wie es ihnen besser gegangen ist oder stufenweise besser gegangen ist und so weiter. Bin immer sehr froh, weil dann weiß man, dass man auf der richtigen Fährte ist. Wir wissen ja auch nicht, wenn man für Leute betet, gleich genau, wie man beten soll. Aber je mehr sie aufschreiben, umso besser kann man beten. Na, nicht gleich 10 Seiten schreiben, ja. weiß ich auf wem, der hier sitzt, die schreibt mir 10 Seiten jedes Mal. Und ich habe schon ganze Bücher davon ausgedruckt. Aber es ist halt ein großes Problem, nicht? Manche Leute werden damit nicht fertig. Auch selbst mit dem Ausschreiben werden sie nicht fertig. In Indien haben wir mal wem gehabt, ein paar Leute, die haben ganze Schulbüchlein, ne, diese Hefter, die wir in der Schule haben, ganz voll geschrieben. Wie kann das ein Mensch lesen? Vor allem mit der Handschrift, die ich eh nicht lesen kann. Das ist die Katastrophe. Kann man nur einen lieben Gott bitten, dass er einem zeigt, was das Wichtige ist. Deswegen zum Heiligen Geist beten. So, und jetzt machen wir eine Pause.